Das Thema dieser Predigt heißt der Gott der Verheißung. Verheißungen, das sind nicht nur nette Bilder von der Zukunft, es sind positive Bilder von der Zukunft, aber Bilder, Verheißungen, die Gott uns gibt, Versprechen, die Gott uns macht, die er erfüllen wird. Also nicht nur nette Dinge, die er uns sagt, sondern Dinge, die gut sind, die cool sind, aber die auch wirklich erfüllen wird. Und es ist so toll, dass Gott uns so viele Verheißungen macht. Das ganze Wort Gottes ist voll von Versprechen, die Gott dir macht. Vielleicht denkst du dir, warum liegt da jetzt ein Blatt Papier auf jedem zweiten Sitzplatz und ein Stift für eine Reihe, also das immer an einer Kante von der Sitzreihe. Ihr werdet gleich erfahren, was es damit auf sich hat. Aber lasst uns mal nachdenken, was sind Verheißungen? Wir alle haben positive Gedanken von der Zukunft, oder? Wenn du in der Schule bist, stellst du dir vor, oh, endlich, wenn ich endlich fertig bin mit der Schule, dann kann ich studieren, dann erlebe ich die Freiheit. Wenn du in der Fahrschule bist, vielleicht sind einige gerade in der Fahrschule, vielleicht habt ihr schon die Fahrschule hinter euch, aber vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, habt euch vielleicht vorgestellt, so bildlich, boah, wenn ich endlich mit dem ganzen Gedriss fertig bin, dann habe ich das tolle rote Auto, den Lappen endlich und kann ohne Fahrlehrer und ohne Mama und Papa fahren und die Freiheit genießen. Vielleicht stehst du kurz vor der Rente, vielleicht stehst du auch noch nicht kurz vor der Rente, aber stellst dir vor, so bildhaft, oh, was könnte ich alles machen, wenn ich in der Rente bin? Ich schreibe ein Buch, ich wollte schon immer ein Buch schreiben. Oder vielleicht stellst du dir vor, oh, ich kaufe mir ein Ferienhaus oder miete ein Ferienhaus oder mach Urlaub und bin in einer wundervollen grünen Wiese und genieße Urlaub mit meinen Enkelkindern und spiele. Ich weiß nicht, welche positiven Bilder du von der Zukunft hast. Also ich hatte definitiv ein positives Bild oder ein Bild von der Zukunft, als ich in der Schule war. Die Schulzeit war für mich Horror, wirklich Horror, vor allem in der Grundschule. Und ich habe mich gefreut, endlich kann ich das alles loswerden. Gott hat auch ein positives Bild für die Zukunft. Wusstest du das? Gott macht dieser Welt nicht nur, er malt nicht nur ein positives Bild von der Zukunft, sondern er gibt dieser Schöpfung ein Versprechen. Er sagt, dass wenn Jesus Christus ein zweites Mal auf diese Erde kommt, dann wird er Himmel und Erde neu machen. Und er hat nicht nur dieses Bild im Kopf, in der Offenbarung und in einigen Stellen, auch im Alten Testament können wir davon lesen, dass Gott so ein Bild vor Augen hat und uns das vor Augen malt, dass er eine Welt schaffen wird, in der es keine Krankheit, kein Krieg mehr geben wird, kein Leid mehr. In einer Welt, in der der heilige, gerechte Gott wieder vereint sein wird mit Menschen. Sünde hat Gott und Mensch voneinander getrennt. Sünde ist nicht unbedingt direkt Dinge, die wir tun, sondern Sünde ist dieser Zustand, dass wir getrennt sind von seinem Willen, von seinen Wegen, getrennt sind, uns abgewandt haben von seiner Gegenwart. Und Gott hat dieses positive Bild von der Zukunft, dass er Gott und Mensch vereinen wird. Und durch Jesus Christus haben wir diese Gemeinschaft schon mit Gott. So viele von euch haben das erlebt. Boah, ich habe Gemeinschaft mit Gott. Aber wie cool, da kommt noch etwas. Er verspricht uns, er wird Himmel und Erde neu machen. Und dann wird es eine Dimension sein, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Halleluja, oder? Freut ihr euch darauf? Ich freue mich auf das zweite Kommen Jesu. Ich freue mich darauf. Ich erwähne es auch gefühlt in jeder zweiten Predigt. Ihr Lieben, Gott macht uns nicht nur die Verheißung, dass er Himmel und Erde neu machen wird. Er gibt dir ganz persönlich Versprechen. Vielleicht hast du im Lesen der Bibel gelesen, dass Gott dich versorgen wird. Das ist eine Verheißung. Wenn wir das Reich Gottes an die erste Stelle stellen, dann wird uns alles andere zufallen. Das heißt nicht, dass wir jetzt Millionäre werden. Es heißt aber, dass wir in jeder Situation das von Gott bekommen, was wir wirklich brauchen. Gott verheißt uns Frieden. Selbst wenn um uns herum nur Unruhe ist. Und es ist gerade Unruhe. Amen. Leider Amen. Gott verheißt uns Freude. In seinem Wort, es gibt so viele Verheißungen. Gott verheißt uns, dass alles, was uns passiert, zum Guten dienen muss. Aber was machen wir, wenn Menschen in unserem Umkreis sterben? Was machen wir, wenn Krieg da ist? Was machen wir, wenn Krankheit da ist? Was machen wir, wenn Leid da ist? Wie gehen wir mit diesen Verheißungen um? Das klingt nicht wie Römer 8, Vers 28, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten mitwirken, oder? Vielleicht hat Gott dir durch Gebet, im Gebet oder durch eine Prophetie eine Verheißung gegeben, beziehungsweise dich berufen. Hat dir gesagt, boah, ich berufe dich in diesen und jenen Dienst. Ich berufe dich dahin, dass du nach Tadschikistan gehst und Leuten von Jesus erzählst. Ich weiß nicht, was Gott dir für eine Berufung gegeben hat vielleicht. Oder vielleicht hat er dir im Gebet gezeigt, dass er deine Familie retten wird. Nun, das ist immer noch eine persönliche Entscheidung. Wir können Leute nicht dazu zwingen. Aber wir dürfen auf Gottes Verheißung bauen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass er viel mehr möchte, dass Menschen zu ihm kommen, als wir noch viel mehr. Aber was tun wir, wenn diese Verheißungen sich scheinbar noch nicht erfüllen? Oder wenn Gott sagt, ich schenke dir Frieden und du kämpfst vielleicht mit Trauer, Depression. Was tun wir? Es gibt eine Person in der Bibel, die ist uns da ein Vorbild. Eine Person aus dem Orient, eine Person, die uns ganz am Anfang der Menschheit begegnet, eine Person, die wir jetzt als großen Glaubenshelden feiern. Es gibt drei Weltreligionen, die ihn als Glaubenshelden feiern. Judentum, der Islam sagt es zumindest, und die Nachfolger von Jesus. Sie berufen sich auf diese eine Person, die eine Verheißung bekommen hat, die komplett konträr zu dem steht, was seine jetzige Situation ist. Diese Person, vielleicht wisst ihr schon, wer diese Person ist, ich sag's euch noch nicht. Diese Person kommt aus Ur in Chaldea, aus dem Orient. Und diese Person, die wir jetzt als Glaubenshelden feiern, der war nicht immer, der ist nicht mit der Kinderbibel aufgewachsen. Also mit der Kinderbibel sowieso nicht, aber der kannte den Gott der Bibel nicht. Er ist mit mehreren Göttern aufgewachsen, wissen wir vom Wort Gottes. Also ein Polytheist, ein Götzenanbeter. Und ausgerechnet der soll ein Vorbild sein? Ja. Ich rede über niemand Geringeren als über Abraham. Und wenn du deine Bibel dabei hast, dann schlag sie doch gerne bei 1. Mose Kapitel 12 auf. 1. Mose Kapitel 12. Ich habe diesmal keine Folien. Ihr dürft mir einfach entspannt zuhören. Und Gott reden lassen. Amen. 1. Mose Kapitel 12. Wir befinden uns am Anfang der Bibel und uns begegnet Abraham. Ein Mann, der nicht arm war. Ja, er hatte einiges, sagt uns die Bibel hier. Ein Nomade, aber jemand, der unfruchtbar ist. Wir lesen in dem Text, wo er uns jetzt begegnet, der Abraham. Wir machen eine Zeitreise gefühlt so ein bisschen. Da ist er 75 und in der damaligen Kultur war es so, dass wenn du unfruchtbar bist und keine Kinder hast, dann ist das eine Schande. Du musst dir vorstellen, Kinder tragen deinen Namen weiter. Und Kinder sind wie so eine Rentenversicherung. Kinder sind die Rentenversicherung aller Zeiten. Ja? Die versorgen dich. Abraham hatte all das nicht. Und es war vor allem eine Schande in der damaligen Kultur für eine Frau. Ich kann mir vorstellen, wie die Frau von Abraham, Sarah, sich gefühlt hat. Ich habe keine Kinder und es geht so vielen Frauen auch so. Die wünschen sich Kinder, so viele Familien, die sich Kinder wünschen und sie bekommen kein Kind. Abraham war in genau dieser Situation. Er war nicht fähig, sich einen großen Namen zu machen. Und wir lesen ein Kapitel vorher, in Kapitel 11, dass Menschen aus ihrer eigenen Kraft heraus sich einen Namen schaffen wollen. Es geht um den Turmbau zu Babel. Menschen wollen sich ein Prestigeobjekt bauen. Turmbau zu Babel, das heißt, sie wollen einen Turm bauen, ein Prestigeobjekt, das bis zum Himmel reichen soll. Und sie waren total überzeugt, wir schaffen das. Wenn wir mit unserer Manpower das machen, dann kriegen wir das hin. Und wir lesen in diesem Bibeltext, dass der Gott des Himmels, den sie doch erreichen wollen, dass dieser Gott des Himmels herabsteigen muss, um überhaupt dieses Vorhaben zu sehen. Ja, es scheint interessant zu sein, aber er guckt das und er beendet das. Warum? Weil wenn wir das Haus nicht mit dem Herrn bauen, dann bauen wir umsonst. Ich habe den Bibeltext jetzt nach Ronaldo-Übersetzung wiedergegeben. Aber sie haben etwas versucht zu erreichen, ohne den Schöpfer des Himmels und der Erde mit einzubeziehen. Und ihr Lieben, das ist zum Scheitern verurteilt. Wenn Menschen aus sich heraus Frieden, Glück und Freude erreichen wollen, das ständig bleibt, in jedem Umstand, dann ist das zum Scheitern verurteilt. Wir müssen, wenn wir etwas erschaffen wollen, das wirklich, oder wenn wir etwas haben wollen, das wirklich von Bedeutung ist, das wirklich Bestand hat, dann müssen wir den mit einbeziehen, der ewig ist und Himmel und Erde designt hat. So, da gibt es in Kapitel 11, 1. Mose Kapitel 11, Menschen, die selber aus ihrer eigenen Kraft heraus versuchen, in ihrer vielleicht auch Werksgerechtigkeit, in ihrem Tun, Dinge zu tun, und dann begegnet uns Abraham, der unfähig ist, Kinder zu zeugen, der unfähig ist, unfruchtbar ist. Und dieser unbekannte Gott, der ihm unbekannte Gott, zu diesem Zeitpunkt begegnet ihm jetzt in Kapitel 12, und wir lesen Kapitel 12, Vers 1, und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. So, da kommt jetzt dieser unbekannte Gott. Wir wissen, er ist mit mehreren Göttern aufgewachsen. Wenn zu dir jemand kommt, der sagt so, du kennst den gar nicht, und er sagt so, jetzt geh mal, dann würdest du sagen, toll, tschüss. Aber irgendwas hat dieser unbekannte Gott angetriggert, auf Neudeutsch sagt man, dass irgendwie ihm etwas gegeben, was Licht in seiner Dunkelheit ist. Gott kommt nicht zu den Hochmütigen, sondern den Demütigen schenkt er Gnade. Der nicht imstande ist, sich einen Namen zu machen, der Unfähige, den nimmt Gott. Wenn du dich unfähig fühlst, wenn du das Gefühl hast, boah, ich bin wie irgendwie unfruchtbar, mein Leben bringt keine Frucht, dann bist du genau richtig für den Gott der Bibel. Denn dieser Gott der Bibel sagt, ich habe etwas vor mit dir. Und dieser unbekannte Gott, der für Abraham unbekannt ist, er begegnet dem unfruchtbaren Abraham und sagt in Vers 2, und ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Und Vers 3, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen alle Völker auf der Erde gesegnet werden. Also, ich kann mir vorstellen, wir wissen, in Vers 4 lesen wir, dass er 75 Jahre alt ist. Ich kann mir vorstellen, wie er seine Frau anguckt, seine Sarah, und denkt, okay, das ist ja nett, was dieser Gott sagt mit dem Volk, aber er sieht ihre Falten, die ganzen Runzeln. Er weiß, die Wechseljahre hat sie schon längst hinter sich. Das passt nicht so mit der Realität. Und dann weiß er, im Alter, das läuft nicht mehr so. Ich kann mir vorstellen, dass allein schon die Aussage, ich schenke dir einen Sohn, ich schenke dir eine Tochter, dass das schon ein Wunder wäre, unglaubliches. Aber dieser Gott legt noch einen drauf und sagt, ein ganzes Volk soll aus dir entstehen. Passt doch nicht zu seiner Realität, oder? Aber so ist unser Gott. Unser Gott ist nicht beschränkt auf unsere Sichtweise, auf unsere Kapazitäten. Unser Gott hat einen Weitblick und er weiß, was er mit dir vorhat. Und er kommt mit dir ans Ziel. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich in der 4. Klasse war, da habe ich mich so ein bisschen gefühlt wie Abraham. Ich war nicht unfruchtbar in der 4. Klasse, also die Frage hat sich mir auch nicht gestellt, aber es war an einem Muttertag. Ich kann mich noch so gut daran erinnern, weil ich glaube, dass Gott mir eine Verheißung gegeben hat, dass Gott mir ein Versprechen gegeben hat durch meine Mutter. Ich war in der 4. Klasse und war mega schlecht in der Schule. Ich war bei jeder Klausur am Heulen, also Klausur hieß das nicht, sondern Arbeit. Und meine Klassenlehrerin machte mir deutlich, Ronaldo, wenn das so weiterläuft, kannst du froh sein, wenn du Hartz-IV-Empfänger bist. Könnt euch vorstellen, wenn du in der 4. Klasse bist und so etwas hörst, dann hast du Angst. Und jetzt noch, da kommen mir die Tränen, weil das so schlimm war für mich. Die Grundschule war gefühlt die Hölle, das ist nicht die Hölle, aber für mich war es so. Und dann waren wir an diesem Muttertag da und in der 4. Klasse entscheidet es sich, wo geht's weiter. Und ich wusste, ich kann froh sein, wenn mich die Hauptschule überhaupt nimmt. Ne? Ich hatte nur 4 und so. Und dann waren wir in diesem Blumenfachgeschäft am Muttertag Und wir haben für die Mütter meiner Eltern, also meine beiden Omas, Blumen gekauft, weil man das ja so macht. Und wir unterhalten uns, meine Mutter und ich, über die auswegslose Situation und dass ich mich doch so dumm fühle. Und meine Mutter schaut mir in die Augen und sagt, Ronaldo, du wirst dein Abi machen. Und in diesem Moment dachte ich, Mama, weißt du überhaupt, was du da sagst? Ich habe sie mal im Nachhinein gefragt, Mama, kannst du dich überhaupt daran erinnern? Nee, habe ich das wirklich gesagt? Aber wisst ihr, Gott benutzt Menschen. Gott gebraucht Menschen, um Verheißungen auszuteilen. Und diese Verheißung sah ganz anders aus als meine Realität. Und die Verheißung, die Abraham bekommen hat, sah ganz anders aus als seine Realität. Und nicht nur das, ein ganzes Volk soll aus ihm entstehen und ein Land möchte der Herr Gott ihm geben. So, wie reagiert Abraham darauf? Wir lesen in Vers 4 und 5, dass Abraham sich wirklich darauf einlässt. Er hat doch nichts zu verlieren, oder? Wir haben doch nichts zu verlieren, wenn wir Gottes Verheißungen für unser Leben annehmen. Wenn der Herr sagt, ich versorge dich, dann baue darauf selbst. Wenn es nur eine kleine Wahrscheinlichkeit gibt, dass sich das erfüllt, was er sagt, baue darauf. Wenn der Herr dir Frieden verheißt, baue darauf, vertraue darauf. Gott hat Himmel und Erde geschaffen, er ist fähig, dich zu versorgen. Er ist fähig, dir Frieden zu geben. Er ist fähig, dich in deine Berufung zu führen. Amen. Und so lesen wir, Abraham zieht und Abraham geht. Und wir lesen in Vers 6, und Abraham durchzog das Land bis nach Sichem, bis zur Eiche More. Zu der Zeit wohnten die Kanaaniter im Land. Und wir lesen, dass Abraham durch Kanaan zieht, durch dieses verheißene Land. Er hat ihm ja nicht nur ein ganzes Volk verheißen, das aus seinem Samen entstehen soll, sondern ein ganzes Land. Und da steht nur so ein bisschen so am Rande, die Kanaaniter lebten in Kanaan. Wenn du in ein Haus ziehen möchtest, das gerade bewohnt ist, und du klingelst da an und sagst, das ist mein Haus, dann endet das, glaube ich, nicht gut. Dann wird entweder die Polizei gerufen, je nachdem wie die Leute drauf sind, kriegst du vielleicht noch eine drauf. Die Bibel erwähnt das so am Rande, aber es passt so gut zu der Verheißung, weil Gott sagt ihm, ich schenke dir dieses Land. Und was sieht er? Er sieht ein Land, das bevölkert ist. Aber Abraham zieht mit seiner ganzen Familie, mit seinem Cousin, mit allem, was er hat. Und was tut er in diesem Land? Was tut er an diesem Ort, der überhaupt nicht zu seiner Verheißung passt? Gott erscheint ihm dort, Vers 7, da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Gott wiederholt seine Verheißung und wir lesen, und er baute dort dem Herrn, dem erschienen war, ein Altar. Es ist so wichtig, diese Gewohnheit, die Abraham hatte, dass er Gott einen Altar baute, dass wir das auch machen. Also wir müssen nicht irgendwelche Tiere opfern und einen Altar bauen. Aber Abraham hat den Gott der Verheißung, dieser Gott, der für ihn unbekannt war, aber der sich erbarmt hat über ihn, hat ihm einen Altar geschaffen und hat ihn angebetet, hat sich daran erinnert, selbst wenn das Land gerade bevölkert ist, baue ich einen Altar, weil ich weiß, der Gott der Verheißung wird mir dieses Land geben. Gebet, ihr Lieben, ist so wichtig für unser Leben. Nicht, weil wir uns immer wieder daran erinnern müssen. Gebet ist nicht nur für uns, sondern Gebet ist für Gott, weil Gott würdig ist, Anbetung und Lob zu empfangen, wenn er uns solche Verheißungen gibt, in unseren Situationen, in unseren Umständen, dann ist er würdig oder niemand ist so wie unser Gott. Aber auf der anderen Seite erinnern ihn diese Altäre, jedes Mal, er war ja Nomade, daran, dass Gott ihm eine Verheißung gegeben hat. Als Nomade ziehst du durch die Länder und du siehst diesen Altar und du weißt, du siehst diesen Altar und dann denkst du, oh, Gott hat mir eine Verheißung gegeben. Erinner dich an die Verheißungen, die Gott dir gegeben hat. Ihr habt solche Zettel an euren Sitzplätzen bekommen. Ich möchte dich ganz praktisch ermutigen. Erinner dich, und dafür haben wir gleich Zeit, erinner dich an eine Verheißung, die Gott dir durch sein Wort oder durch ein prophetisches Wort gab. Prophetie muss immer auf Grundlage der Bibel sein, wenn Gott sagt, du wirst Millionär und so, und ja, nett, aber Prophetie muss immer auf Grundlage der Bibel sein. Aber wenn Gott dir eine Verheißung gibt, dann schreib sie auf und bau du auch so einen Altar. Nicht in dem Sinne, dass du Tiere opferst oder so, sondern dass du dir so ein Gedenkzeichen irgendwo in deiner Wohnung, in deinem Haus setzt. Und schreib die Verheißung auf dieses Blatt Papier, das du jetzt hast. Dafür habt ihr gleich Zeit, das aufzuschreiben. Und kleb das an einem Ort, wo du immer wieder wie Abraham dran vorbeiziehst. Vielleicht morgens im Bad und dann erinnerst du dich, Gott hat mir versprochen, er wird mich versorgen. Gott hat mir versprochen, er gibt mir Freude. Gott hat mir versprochen, er gibt mir Frieden. Lasst uns wie Abraham immer wieder zum Gott der Verheißung kommen und immer wieder in unseren Umständen, in unserer Trauer, in unserer Not, aber auch in unserer Freude uns daran erinnern, dass Gott fähig ist, seine Verheißungen zu erfüllen. Und wir lesen danach brach er von dort auf zum Gebirge östlich von Bethel und richtete sein Zelt auf, so dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte und baute dort den Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Wir lesen, das war nicht nur einmal eine Sache. Er betet und danke für die Verheißung, Punkt, dann wirst du sie irgendwann erfüllen. Er hat sich immer wieder daran erinnert. Immer wieder hat er den Herrn dafür gedankt. Gott, du wirst deine Verheißung erfüllen. Ich kann mir vorstellen, wie er im Land Kanaan war und die Leute vielleicht ihn komisch angeguckt haben. Was willst du hier eigentlich? Aber Gott wird seine Verheißung erfüllen. Könnt ihr euch daran erinnern, was mir meine Mutter erzählt hat, damals, als ich in der 4. Klasse war und so hoffnungslos war? Ich kam an eine Gesamtschule, das ist so eine Art Sammelbecken für alle. Gibt's in Nordrhein-Westfalen? Gibt's, glaube ich, auch hier, oder? Und ich kam in die 5. Klasse und die Verheißung hat sich anscheinend nicht erfüllt. Und auch in der 6. nicht. Ich war immer noch am Heulen bei jeder Arbeit. Und ich habe meinen Lehrern gesagt, das wird nichts. Ich bin froh, wenn ich meinen Hauptschulabschluss bekomme. Aber irgendwas hat das, was ich glaube von Gott war, mit meinem Herzen gemacht. Und tatsächlich auch mit der Realität. Ihr Lieben, ich wurde Stück für Stück besser. Und Stück für Stück habe ich gesehen, dass sich das erfüllt, was meine Mutter gesagt hat, was Gott mir geschenkt hat. Und ihr Lieben, guck mal, was hier ist. Das ist ein Zeugnis. Und da steht mein Name drauf. Also hier, wenn du gucken willst, ich kann das auch mal rumgeben. Nee. Da steht Ronaldo Florian Diakono. Und hinten steht, irgendwo hinten, Herr Ronaldo Florian Diakono hat die Abiturprüfung bestanden und damit die Befähigung zum Studium an der Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland erworben. Halleluja! Halleluja! Ich war nicht fähig. Ich war dumm. Oder vielleicht unfähig. Aber das spielt keine Rolle. Du kannst dich dumm fühlen. Du kannst Unfrieden haben in deinem Leben. Du kannst irgendwelche Schwächen haben. Du kannst körperliche Gebrechen haben. Gott ist fähig, das zu erfüllen, was er dir verheißen hat. Und Gott wird dich versorgen. Gott wird das tun, was er dir verheißen hat. Wenn es einfach generell ist, Gott hält seine Verheißungen, wird das nichts mit dir machen. Aber wenn du dich daran erinnerst, boah, das hat Gott mir gesagt, dann hat das eine ganz neue Realität für dich. Ich möchte dich ermutigen, an diesen Verheißungen festzuhalten. Wir haben davor gelesen, dass Gott Abraham segnet und ihn dazu beruft, dass ein ganzes Volk aus ihm entsteht und dass er alle Völker segnen wird. Ihr Lieben, diese Verheißung hat sich erfüllt. Diese Verheißung hat sich erfüllt. Noch heute gibt es den Staat Israel. Noch heute leben die Nachkommen Abrahams. Und ganz interessant, Israel ist das Land mit den meisten Patentanmeldungen. Das heißt wirklich, auch wirtschaftlich gesehen, segnet sein Volk alle Völker der Welt. Aber wisst ihr was? Es gibt eine Person, die aus dieser Generation und Samenlinie entstanden ist. Es ist niemand geringer als Jesus Christus. Und durch Jesus Christus, der für unsere Sünden am Kreuz starb, wenn wir ihn im Glauben annehmen, so wie Abraham Gott der Verheißung geglaubt hat, dann sind wir Teil von dieser Generationenlinie. und das, was hier in der Bibel steht, was vor tausenden von Jahren gesagt wurde, dass durch die Generationenlinie von Abraham alle Völker gesegnet werden, wird das durch den Glauben an Jesus Christus praktisch für dich heute. Du empfängst den Segen, du bist Teil von dieser großen Geschichte durch den Glauben. Könnt ihr euch daran erinnern, Gott hat einen Traum für die Zukunft, nicht nur einen Traum, sondern eine Verheißung, die erfüllen wird, dass er Himmel und Erde neu machen wird. Durch Glauben sind wir Teil davon. Und am Ende werden wir ihn sehen, in den Wolken sehen. Und wir werden erleben, wie alle Völker gesegnet werden. Wir werden erleben, in dem es keinen Krieg mehr gibt. Keine Diktatoren mehr, keine Krankheit mehr. Und das wird er erfüllen. Aber jetzt, hier in diesem Leben, heute ist er fähig, die Verheißungen, die er dir gegeben hat, zu erfüllen. Abraham war nicht immer so gläubig. Ja? Abraham hat Fehler gemacht. Abraham hat versucht, so wie die Leute beim Turmbau zu Babel, sich einen eigenen Namen zu machen. Abraham hat gesagt, mit der Sarah klappt's nicht, dann nehme ich eine andere. Das war nicht gut. Er hat einen Fehler begangen. Das ist Sünde. Wenn Gott dir eine Verheißung gibt und du gehst nicht mit den Konditionen Gottes, hältst nicht seine Gebote, dann ist das trotzdem nicht das Ende. Denn Abraham kam zurück. Abraham kam zurück zu dem Altar, bildlich gesprochen. Hat den Gott der Verheißung angebetet und kam wieder zurück. Das nennt die Bibel Buße. Und nur weil du gesündigt hast, heißt das nicht, dass Gott nicht fähig ist, seine Verheißung zu erfüllen. Es ist nur wichtig, wieder zurückzukommen. Zurückzukommen. Und seine Kondition anzunehmen. Und Abraham ging und wandelte und segnete uns auch heute noch. Gott hat dir Verheißungen gegeben. Ich bitte euch mal vom Beamer-Team, die eine Folie mit einzublenden, die ich habe. Genau. Ich habe hier Gottes Verheißungen. Es gibt nicht nur 4 Verheißungen, die Gott dir macht. Ja, es gibt ganz viele Verheißungen. Und vielleicht hat Gott dir durch ein prophetisches Wort schon eine Verheißung gegeben. Aber ich möchte dir jetzt die Zeit geben, einfach 5 Minuten, wo du dir diese Bibelverse vorlesen kannst und frag den Herrn, welche Verheißung aus deinem Wort, welche Verheißung hast du mir gegeben? Welche Verheißung muss ich jetzt neu im Glauben ergreifen? Und dann schreib sie dir auf. Aber ich möchte noch eine Sache sagen. Wir sehen, dass Glaube es zustande gebracht hat, dass sich diese Verheißung erfüllt. Wir sehen, dass Abraham unfähig war. Unfähig war, eigene Nachkommen zu zeugen. Und genauso ist es auch mit unserer Errettung. Du kannst dich nicht selber retten. Du musst zum Gott der Gnade gehen, zum Gott, der dich erbarmt. Denn der Mensch muss verstehen, er ist unfähig, sich selber zu retten. Er ist verstrickt in seiner Sünde. Aber wenn wir kommen zum Gott der Gnade, dann wird er sich erbarmen. Und wenn du das noch nicht erlebt hast oder wenn du davon weggegangen bist, wenn du dich auch so fühlst wie die Leute beim Turmbau zu Babel, wo sie gemerkt haben, oh, das funktioniert irgendwie nicht, dann komm zurück zum Gott der Verheißung. Komm zurück zum Gott der Gnade. Amen. Ihr habt jetzt einfach 5 Minuten Zeit. Ich möchte euch diese Zeit geben, um euch diese Verheißungen aufzuschreiben. Amen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du merkst, ich komme da nicht weiter. Ich habe irgendeine Sache und ich merke, irgendwie fällt es mir schwer, Gottes Verheißung anzunehmen. Oder du möchtest gerne ein Segensgebet haben, dann kannst du zum Gebetsteam gehen, aber ich stehe auch bereit zum Gebet. Ich möchte uns einfach noch segnen, dass diese Botschaft uns ermutigt, dass diese Botschaft nicht einfach Theorie ist, die dann flöten geht, sondern dass du eine Sache draus mitnimmst. Gott wird seine Verheißungen erfüllen. Und so bete ich jetzt gemeinsam mit uns und ich lade dich dazu aufzustehen. Oh, danke, Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich danke dir, dass du deine Verheißungen erfüllen wirst. Und wir danken dir, Herr, dass wir, wenn wir mit dir wandeln, mit dir gehen, mit dir auf dem Weg sind, dass wir uns für den richtigen entschieden haben, für den richtigen Weg. Denn Jesus Christus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bete, Herr, dass wir ermutigt sind, durch dein Wort deine Verheißungen zu ergreifen und im Glauben zu wandeln. So bete ich. Und ich segne alle hier und ich segne auch die Gemeinde mit den Verheißungen, die die Gemeinde bekommen hat. Im Namen von Jesus Christus. Amen.